Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wir haben es eben im Beitrag von Monika Haas gehört. Cybermobbing betrifft fast jeden fünften jungen Menschen im Alter von 8 bis 21 Jahren. Tristan Schwarz hat mal an einer Kölner Schule nachgefragt, welche Erfahrungen Jugendliche mit Cybermobbing und Klassenchats machen.
Am Anfang war das so bei uns, vor allem in der fünften Klasse, dass es sehr, sehr viel Stress gab, dass da auch mal so Bilder und so reingesendet wurden. Dann kam es dazu, dass unsere Lehrer dann halt dazu sich geäußert haben, sich beschwert haben. Lehrer, Eltern, alles haben sich beschwert. Und danach war das so, dass dann die Klassengruppe ruhiger wurde, auf jeden Fall.
In der fünften Klasse war ich kurz drin, ich bin direkt ausgetreten, weil ich mag das nicht, es stresst mich.
Wir gehen in der Klassengruppe eigentlich um wie eine Gemeinschaft.
Wir mobben keinen.
Ja, also wir sind sehr höflich auch allgemein. Wir fragen eigentlich einfach nur nach Hausaufgaben oder so. Natürlich gibt es manchmal so ein paar Späße, so, aber mobben wird keiner.
Bei uns gibt es oft Mobbing, wenn es Mobbing gibt, dann beleidigen sie sich gegenseitig und gehen auf Gewicht, Aussehen. Der Streit endet manchmal einfach von alleine.
Also wir hatten einmal einen krassen Streit in der Klassengruppe, da haben wir mit den Lehrern darüber geredet und dann war das auch weg.
Das waren mal so einige Beispiele, wie Schülerinnen und Schüler ihre Klassenchats erleben und wann die besonders stressig werden können. Zugehört hat die Medienpädagogin Irene Schulz von der Initiative Schau hin, die unterstützt Eltern und Familien bei der Medienerziehung. Frau Schulz, in der Umfrage kam ja an einer Stelle zur Sprache, wie Schülerinnen und Schüler sich im Chat mobben. Es ging ums Aussehen. Können Sie es mal konkreter machen? Also um welche Themen geht es noch? Was sind so Beispiele für Cybermobbing?
Also dieses Thema Cybermobbing in den Klassenchats ist ein ganz diffuses. Das hat man jetzt auch ein bisschen bei den O-Tönen der Kinder gehört, dass das gar nicht so gut greifbar ist. Und tatsächlich kann man sagen, dass das ein ganz großes Spektrum hat von ausfälligen verbalen Bemerkungen und Attacken über Demütigung bis hin zu auch Diffamierungen, die bildbasiert sind. Also Bild- und Videoinhalte spielen immer auch eine Rolle. Das kann dann dazu führen, dass das auch aus diesem Klassenchat natürlich hinausführt ins echte Leben oder auf andere. Beispielsweise Social-Media-Plattformen, also medienübergreifend. Die Themen, die da eine Rolle spielen, sind eigentlich die Themen, die auch besonders verletzlich machen in dieser Lebensphase. Ne? Also es geht oft um soziale Einbindung, also Freunde haben oder nicht. Wie sieht man aus und passt man sozusagen optisch in das, was gerade irgendwie beliebt und gefordert ist? Wie ist man angezogen? Das sind, glaube ich, immer so die Hauptangriffspunkte, die da eine Rolle spielen.
Wie unterscheidet sich denn ja Cybermobbing oder diese Art des Mobbings vom Mobbing, was so allgemein ja vielleicht sonst so auf dem Pausenhof stattfindet?
Das ist eine gute Frage, denn was ich immer wichtig finde zu sagen ist, Cybermobbing oder Mobbing-Ausgrenzung heißt, und Hetze gibt es ja nicht erst, seitdem wir die Smartphones haben, sondern das Ausgrenzen hat schon immer auch auf Schulhöfen stattgefunden, aber die Dimensionen und die Tragweite und die Konsequenzen für Opfer und auch für Täter haben sich verändert, weil eben das, was da jetzt stattfindet über die digitalen Kanäle, nicht mehr auf dem Schulhof bleibt, sondern letztlich ein riesengroßes, diffuses Publikum erreichen kann, also aus der Schule rausgeht. Da kann es dann sozusagen auch ganz gar nicht mal helfen, wenn man die Schule wechselt. Die Tragödie kommt hinterher. Das verfolgt sozusagen die Kids und die Opfer bis ins Kinderzimmer mit. Also das ist so ein ganz schwieriges Ding. Das Medienübergreifende habe ich schon gesagt, ne? Also es bleibt nicht an einem Ort, sondern es findet überall hin statt. Für die Opfer ist auch nochmal ganz schwierig, dass die oft gar nicht wissen, wer alles dahinter steckt. Wer weiß eigentlich alles schon davon? Das macht auch nochmal dieses Ohnmachtsgefühl so besonders groß und schwierig. Und die Tragweite ist insofern auch nochmal schwerwiegender, weil so abgedroschen das auch klingt, man eben sagt, was einmal irgendwie im Netz ist oder losgeschickt ist, ist kaum noch zurückzuholen. Also diese Dimensionen machen sozusagen das Cybermobbing nochmal erschreckender als das eigentliche Mobbing.
Die Schülerinnen und Schüler in der Umfrage haben ja auch darüber berichtet, dass es mit dem Stress im Klassenchat vorbei war, nachdem sich Lehrkräfte und Eltern eingeschaltet haben. Aber dafür müssen die auch erstmal mitbekommen, dass Cybermobbing stattfindet. Was sind denn erste Anzeichen?
Also erste Anzeichen findet man sicherlich in Richtung der Opfer, also sprich, dass da zum Beispiel ein Rückzug stattfindet, also dass die gar nicht mehr so eingebunden sein wollen, dass sie zum Beispiel auch nicht mehr in die Schule kommen wollen. Dann natürlich auch körperliche Anzeichen, also sprich Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Übelkeit und sowas. Also meistens ist das sozusagen was Psychosomatisches. Es kann durchaus auch ein Leistungsabfall zum Beispiel erkennbar sein. Also da gibt es verschiedene Facetten, wie eben auch die Menschen im Einzelnen darauf reagieren. Aber das sind so, also Kriterien, wo man aufmerksam werden kann, dass da irgendwas, ich sag mal, in Anführungszeichen im Busch ist.
Wie kann oder wie sollte Schule dann intervenieren?
Also Intervention, da würde ich fast sagen, am besten die Prävention, ne? Also insgesamt kann man sagen, dass das eigentlich ein gesamtgesellschaftliches Thema ist, was über unsere Kinder und Jugendlichen in der Schule letztlich auch ein Ventil findet und zum Ausdruck kommt. Also sprich, wir leben in einer hochgradigen Leistungsgesellschaft, in der es immer auch darum geht, der Beste, Schnellste, Schönste zu sein. Und das reproduziert sich so ein bisschen auch in den Klassenchats. Und ich sehe da schon auch eine gesellschaftliche Verantwortung von vornherein oder auch eine Verantwortung in Schule und im Elternhaus, zu sagen, wie wollen wir denn eigentlich miteinander umgehen, auch online? Was sind unsere Regeln, was sind unsere Werte und Normen und sowas grundsätzlich zu besprechen und festzulegen? Das kann man erstmal sagen, ist ja ein guter Ansatzpunkt, den man generell mitnimmt, auch in Schule und im Schulleben. Und dann gibt es natürlich da auch gute Interventionsmöglichkeiten, inzwischen auch Programme, Ansatzmöglichkeiten zu finden, vor allem im Sinne des Opferschutzes auch, diese Konflikte aufzulösen. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Also manchmal kann es der richtige Weg sein, niederschwellig im Klassenverband gemeinsam mit dem Opfer und dem Klassenverband das sozusagen aufzuarbeiten. Manchmal kann es im Sinne des Opfers auch besser sein, das erstmal geschützt zu halten und nicht so viele mit ins Boot zu holen. Da gibt es gute Anknüpfungspunkte, die sind auch gut ausgearbeitet, zum Beispiel auf der Seite ClickSafe. Das ist eine sehr gute Seite, die da viele gute Materialien auch für Lehrkräfte zur Verfügung stellt. Und das kann natürlich aber eben auch reichen, dass je nachdem, was da sozusagen auch stattgefunden hat im Chat, dass man da zum Beispiel auch die Polizei mit ins Boot holen müsste.
Das ist jetzt so der schulische Kontext. Wie können Eltern zu Hause mit dem Thema umgehen?
Auch da kann man eigentlich sagen, ne, grundsätzlich, was vermitteln wir in unserer Familie für Werte, wie man miteinander umgeht, wie man Probleme löst. Eine Facette, die ich noch nicht genannt habe, die ich auch ganz wichtig finde, ist dieser sogenannte Bystander-Effekt. Also auch eigentlich ein gesellschaftliches Phänomen, dass man eine Ungerechtigkeit oder eine Art von Gewalt beobachtet und nicht eingreift. Das berichten ja Kinder und Jugendliche auch oft, dass sie wissen, dass jemandem sowas passiert oder sie kennen ein Opfer, aber man schaut eben zu und wird nicht aktiv. Und Kinder darin zu stärken, Schwächere zu unterstützen und auch Konflikte gut zu lösen oder beispielsweise im Klassenchat zu sagen, Leute, wir wollen hier vernünftig miteinander sprechen. Ansonsten wird eben bestimmter Inhalt oder auch eine Person mal blockiert für eine Weile. Also das sind alles Möglichkeiten, sich selbst zu helfen. Eltern haben die Möglichkeit, zum einen natürlich ihre Kinder gut zu begleiten bei den ersten Schritten in die Medienwelt. Also sprich, wenn die in den Klassenchats unterwegs sind, zu besprechen, was gute Regeln sein können, wie man sich auch zur Wehr setzen kann, wie man gut miteinander Konflikte lösen kann. Wenn man jetzt Bauchschmerzen hat als Eltern, da sein Kind schon unterwegs sein zu lassen und Eltern haben gute Gründe zu sagen, wir warten da mal noch ein bisschen, dann ist es richtig und legitim, das dem Kind auch zu erklären und da erstmal Nein zu sagen. Man wird da sein Kind nicht für immer aus allen sozialen Beziehungen ausgrenzen. Das ist ja immer so die Sorge, die Eltern dann haben. Es verliert mein Kind alle Freunde. Natürlich ist grundsätzlich der Weg, den Kindern das eher zu ermöglichen und sie dabei gut zu begleiten und eben auch zu beschützen und als Eltern vor allem und als Familie auch da zu sein, wenn da was schief geht, ne? Und Schutz und Anknüpfungspunkte für Lösungen zu bieten.
Was hilft gegen Mobbing im Klassenchat und wie können Eltern und Schule Kinder dagegen stark machen? Darüber habe ich mit der Medienpädagogin Irene Schulz gesprochen und das Interview mit ihr haben wir vor dieser Sendung aufgezeichnet.